Ich hoffe, dass sich niemand, der vorher noch nicht erkältet war, jetzt erkältet hat. Dann wäre das Ganze irgendwie kontraproduktiv gewesen. In der vergangenen Woche ist ja mit Aschermittwoch die Fastenzeit eingeläutet worden oder aber die Faschingstage beendet worden. Also das ist ja eine Frage der Perspektive. Es ist das Ende der Faschingstage, aber es läutet auch so diese Zeit 40 Tage vor Ostern, die sogenannte Passionszeit, ein. Und ja, für den protestantischen Teil der Christenheit spielt es keine ganz zentrale Rolle mit der Fastenzeit, aber die Idee hinter dieser Zeit war ja mal vor längerer Zeit, man bereitet sich auf Ostern vor. Man erinnert sich daran, dass das Leiden und Sterben Jesu bevorsteht und man macht sich Gedanken darüber. Was heißt das für uns? Man denkt darüber nach. Also es war mal weniger die Zeit, was es dann vielleicht heute ist, die Zeit für gesunde Ernährung und Abnehmen. Das ist natürlich auch nicht verwerflich. Aber ursprünglich ging es eben darum, man richtet sich auf etwas aus, auf ein durchaus ernstes, nachdenkliches Thema. Und in Erinnerung daran ist man auch bereit zu verzichten. Ob es dann deshalb angemessen ist, vor dieser Zeit im Karneval nochmal richtig über die Stränge zu schlagen, es nochmal richtig krachen zu lassen, auch das ist eine andere Frage. Aber es geht um die Vorbereitung in der Passionszeit, die Vorbereitung auf Ostern. Und Daniel Bottesch hat es schon gesagt, um so eine Vorbereitung geht es heute auch in der Predigt. Um die Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott. Und wir steigen heute nochmal ein in die Reihe ins zweite Buch Mose. Haben da jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Vor 2 Wochen, als wir hier den Gottesdienst für Groß und Klein hatten, da ging es um einen guten Rahmen, da ging es um die Frage, ob Gott eigentlich ein Spielverderber ist. Und wir haben festgestellt, nein, er ist kein Spielverderber, auch wenn er uns einen guten Rahmen fürs Leben gibt. Und heute gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Bevor Gott sich dem Volk Israel vorgestellt hat und hat diesen Rahmen, diese guten Regeln dem Volk mitgeteilt, da hat er gewisse Vorkehrungen getroffen zur Vorbereitung. Und die haben auch was mit Verzicht zu tun, die haben etwas mit Reinigung, ja, auch mit Enthaltsamkeit zu tun. Und das ist heute ein Text, der uns sicherlich mehr über Gott als über uns sagt. Es ist ein Text, wenn wir den gleich hören, der vielleicht auch so manche Vorstellungen oder Bilder von Gott, die du so in deinem Kopf hast, mal hinterfragt. Und das sollten wir bewusst mal zulassen. Wir wollen ja als Gemeinde entdecken, was es heißt, bei diesem Gott zu Hause zu sein. Und ganz egal, ob du jetzt heute hier bist und sagst, ja, das würde ich auch gerne mal wissen, das würde ich gerne entdecken, was das eigentlich mit dem auf sich hat, worüber die hier immer reden. Oder ob du sagst, ich bin schon ganz lange in Gottesdiensten unterwegs. Das ist ganz egal, denn auch dabei ist ja die Gefahr, dass manches sich so eingefahren hat. Und man hat so seine Vorstellung von Gott und man hat so sein Bild und seine Themen, die einem da nahe liegen. Und wir wollen immer wieder neu den Blick weiten lassen und wollen sagen, Gott ist immer noch größer als das, was wir uns von ihm vorstellen können. Und das, was in seinem Wort gesagt wird, das ist immer noch umfassender als das, was wir begreifen können. Und wir wollen auch die Seiten sehen, die uns vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so angenehm sind. Und ich lade uns in dieser Hinsicht ein, alle einen neuen Blick auf Gott zu wagen. Und ich lese aus 2. Mose 19 die Verse 1 bis 20, das taucht auch hier vorne auf. Und wie gesagt, manches beim Lesen mag dir jetzt vielleicht fremd oder auch befremdlich vorkommen, aber ich lade dich einfach ein, an der Stelle nicht zu schnell abzuschalten, sondern sich trotzdem darauf einzulassen, auch wenn du manches vielleicht nicht auf den ersten Blick verstehen kannst. 2. Mose 19, 1 bis 20. Genau am ersten Tag des 3. Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Mose ging zurück, rief die Sippenoberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig. Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Mose überbrachte ihre Entscheidung dem Herrn. Nachdem er berichtet hatte, was die Israeliten geantwortet hatten, sagte der Herr zu Mose: Ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen und so mit dir sprechen, dass auch das Volk es hört. Es soll nie wieder einen Zweifel geben, dass du in meinem Auftrag redest. Geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten, denn an diesem Tag werde ich vor aller Augen auf dem Berg Sinai herabkommen. Zieh eine Grenze rings um den Berg und warne die Leute davor, sie zu überschreiten. Sie dürfen ihn nicht besteigen und sich auch nicht am Fuß des Berges aufhalten. Wer dem Berg zu nahe kommt, muss sterben. Er soll gesteinigt werden oder mit Pfeilen erschossen werden. Das Gleiche gilt für die Tiere. Sie dürfen nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn lang anhaltend ertönt, dürfen die Israeliten auf den Berg kommen. Wieder stieg Mose vom Berg herunter. Er sorgte dafür, dass die Leute ihre Kleider wuschen, sich darauf vorbereiteten, Gott zu begegnen. Haltet euch am dritten Tag bereit, befahl er ihnen, solange soll niemand von euch mit seiner Frau schlafen. Früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widderhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen, der ganze Berg bebte, das Horn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Es geht in all dem, was dieser Text auch an vielleicht nicht ganz auf den ersten Blick verständlichen Dingen aussagt, es geht um diese Begegnung mit Gott und wie dieses Volk Israel sich darauf vorbereitet. Und ich glaube, davon können wir etwas lernen, denn selbst wenn wir in einer ganz anderen Zeit leben und wenn niemand von uns sowas schon mal miterlebt hat, stellt sich ja auch für uns diese Frage, wenn es Gott gibt, das wäre so eine erste Grundannahme, und wenn wir heute etwas mit ihm zu tun haben, wie wollen wir mit ihm klarkommen? Und vor dieser Begegnung erfahren wir etwas über Gott und über die Bestimmung, die er für uns sich gedacht hat. Das ist der erste Gedanke. Dieser Text gibt uns einen Ausblick auf unsere Bestimmung. Die ganze Frage nach, wie kann ich eigentlich Gott begegnen? Wie kann das funktionieren? Kommt ja eigentlich nur daher, dass Gott sagt, damals dem Volk und uns heute auch, ich will euch begegnen. Wenn Gott irgendwo in seiner Welt wäre und wir hier in unserer Welt und es gäbe da keinerlei Kontakt, dann müssten wir uns über diese Frage keine Gedanken machen. Aber weil dieser Gott sagt, ich will euch begegnen, ich will dir begegnen, deshalb stellt sich für uns die Frage, wie wir damit umgehen. Und Gott stellt sich hier dem Volk vor und er berichtet ja auch von seiner Fürsorge. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Das ist ein Bild, das immer wieder auch in der Bibel gebraucht wird, wie Gott sich um die Menschen kümmert, wie der starke Adler seine Jungen trägt, so hat Gott das Volk bis hierhin gebracht. Gott meldet sich. Gott ist derjenige, der an der Beziehung interessiert ist und er ist dann auch derjenige, der sagt, wozu überhaupt diese Beziehung. Also Gott will diese Beziehung und er sagt auch, wozu wir diese Beziehung haben sollen. Das Volk Israel bekommt einen Auftrag, etwas von Gott sichtbar zu machen in dieser Welt. Ihr sollt ein Volk sein, das mir gehört, sagt Gott, als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Und das meint so eine Vermittlerrolle. Priester, das waren damals die, die zwischen Gott und Mensch vermittelt haben und die Könige hatten den Auftrag, in Gottes Auftrag in dieser Welt zu regieren. Das Volk Israel soll etwas von Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar machen. Und das fängt eigentlich schon viel früher in der Bibel an, bei der Schöpfung. Da schafft Gott die Menschen und dann setzt er sie in diesen Garten und sagt, kümmert euch um diesen Garten und bebaut ihn, bewahrt ihn, gestaltet ihn, ihr seid mein Ebenbild. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Menschen in dieser Welt etwas von Gott sichtbar machen sollen. Es hat etwas mit Gottes und unserem Wesen zu tun, aber es hat eben auch etwas damit zu tun, dass wir dafür gedacht waren, etwas von Gottes Herrlichkeit in dieser Welt wiederzuspiegeln. Das ist die hohe Berufung, die Gott allen Menschen zugedacht hat. Und hier wird das fokussiert auf das Volk Israel und später in der Bibel wird es dann erweitert, denn dann gehören zum Volk Gottes nicht mehr nur die Juden, sondern eben auch andere Völker, die so wie andere Zweige in diesen Baum so eingepfropft werden. Und deshalb hat das auch eine Bedeutung von uns, wo die meisten jetzt keinen jüdischen Hintergrund haben. Und es zeigt etwas über unsere Bestimmung. Wir haben eine Bestimmung, die Gott sich gedacht hat. Wir sollen in dieser Welt etwas von ihm sichtbar machen. Und das finde ich spannend, weil es eine Antwort auf die Frage gibt, wozu sind wir eigentlich in dieser Welt? Wozu sind wir eigentlich da? Weil es einen Schöpfer gibt und weil er uns einen Sinn und einen Auftrag gibt. Und das ist jetzt nicht die zentralste Hauptaussage dieses Textes, aber es ist ein Gedanke und ich glaube, dass an der Stelle eine ganz entscheidende Weichenstellung passiert. Wir stehen wir an so einer Kreuzung, wozu sind wir eigentlich hier? Gibt es einen vorgegebenen Sinn für unser Leben, den wir entdecken können? Gibt es jemanden, der sich etwas dabei gedacht hat? Oder müssen wir das alles selber rausfinden? Sind wir die, die selber dafür verantwortlich sind, unserem Leben Sinn und Bedeutung zu geben? Vielleicht klingt es auf den ersten Blick einengend, dass es da jemand gibt, der sagt, ich habe mir etwas für dich gedacht. Das ist deine Bestimmung, dafür bist du da. Vielleicht denkst du, das nimmt mir ja ganz viel Freiheit. Es klingt doch viel attraktiver, selber etwas zu schaffen, sich selber Bedeutung zu geben. Und eine Welt, in der es keine übergeordnete Ordnung mehr gibt, also eine Welt, wie wir sie jetzt an vielen Stellen erleben, dass es nicht mehr allgemein anerkannt ist, dass es da eine übergeordnete Ordnung gibt, dass es Gott gibt, der uns einen Sinn gibt, eine solche Welt überlässt uns ja letztlich dieser Aufgabe. Wenn niemand mehr über uns ist, der uns sagt, wozu wir da sind, dann sind wir selber dafür verantwortlich. Und ich befürchte bei aller Freiheit, dass genau damit wir an vielen Stellen überfordert sind. Dann müssen wir aus dem Leben das Beste rausholen. Dann müssen wir die beste Leistung vollbringen. Dann müssen wir uns Bedeutung schaffen. Dann muss irgendetwas da sein, was bleibt. Und ja, es ist gut, natürlich, dass wir nicht mehr in den Zeiten früherer Generationen leben, wo unser Lebensweg so vorgezeichnet gewesen wäre, wo klar war, dein Opa hat gearbeitet als was auch immer dein Vater und du wirst das auch machen und du hast keine Möglichkeit, dich selber zu entfalten. Das ist gut, dass wir diese Zeiten nicht mehr haben. Aber es ist gleichzeitig so eine Entlastung, wenn wir hier lesen, es gibt von Gott gegeben eine Bestimmung und einen Wert des Lebens, der dann auch unabhängig davon ist, ob meine Leistung, ob meine Performance gerade so ist, dass sie allgemein anerkannt wird, ob ich Erfolg habe oder nicht. Wenn es jemanden gibt, der sich einen Sinn gedacht hat, dann bin ich eben Gott sei Dank nicht von mir und meiner Leistung abhängig, sondern von dem, was Gott sich gedacht hat, dass wir in der Beziehung mit ihm leben können und dass wir etwas von ihm hier widerspiegeln können, dass wir für ihn leben, aber dass wir dann auch wissen können, wir werden auf diesem Weg von ihm getragen. Wenn wir uns fragen, wozu sind wir da, dann müssen wir den Erfinder des Lebens fragen, weil der weiß es am besten. Und wenn du dich fragst, wozu bist du eigentlich hier, dann frag den Erfinder. Du kannst bei ihm die Bestimmung für dein Leben finden und erleben, dass das befreiend ist. Eben von Druck, das Beste zu tun, von der Angst vor Bedeutungslosigkeit und auch befreiend von der Angst vor Versagen. Und vielleicht sagst du, ja, das weiß ich ja schon. Ich lebe schon total lange mit diesem Gott. Aber selbst wenn du das machst, und ich zähle mich ja selbst da auch dazu, sind wir uns dessen wirklich bewusst? Es gibt so viele Stimmen, die uns jeden Tag erzählen wollen, wozu wir eigentlich da sind. Und wir alle, wir atmen die gleiche Luft, ob wir jetzt mit Gott leben oder nicht. Wir sind in dieser Welt und wir hören diese Stimmen, die uns sagen, was alles sein muss und was dazugehört, damit das Leben wirklich gut und gelingend ist. Hören wir die Stimme desjenigen, der unsere Bestimmung sich gedacht hat? Sind wir bereit, wirklich seine Ziele zu verfolgen? Wo ist es vielleicht nötig, auch wieder neu seine Stimme zu hören, auch wenn wir das theoretisch alles wissen? Gott ist an dieser Beziehung interessiert. Er hat eine Bestimmung für uns, aber, und das kommt in diesem Text natürlich dann auch ganz deutlich zum Ausdruck, er ist so der ganz andere. Es gibt einen Ausblick auf unsere Bestimmung, aber es gibt da auch eine klare Grenze, die zu beachten ist. Es geht um Gott und die Beziehung zu ihm. Und es geht aber auch darum, dass es eine Beziehung mit einem klaren Gefälle ist. Gott und Mensch begegnen sich in diesem Text nicht auf Augenhöhe. Das sind nicht irgendwie so zwei Freunde oder zwei Handelspartner, die sich irgendwie so in der gleichen Weise begegnen. Es gibt da eine klare Grenze. Und ich glaube, das ist auch das, was uns in diesem Text dann erstmal so ein bisschen verstört, in welcher Deutlichkeit das gesagt wird, dass da Gott ist und dass es da eine klare Grenze gibt, die die Menschen nicht überschreiten sollen. So sehr Gott an Beziehung interessiert ist, genauso sehr stehen wir eben nicht auf Augenhöhe. Und was im Text hier geschildert wird, dann mit Donner, Blitz und Rauch und so weiter, das ist einfach ein Ausdruck dieses Größenunterschiedes. Aber der Text macht noch was deutlich. Es gibt da etwas, das eine Grenze zwischen Gott und uns darstellt. Und das ist nicht nur die unterschiedliche Größendimension, dass wir sagen, gut, Gott ist eben ein paar Nummern größer als wir, sondern es ist auch, dass es in uns drin, im ganz Kleinen, Einstellungen, Denkweisen, Verhaltensweisen gibt, die eben nicht zu Gott passen. Und auch das ist eine Trennung von Gott. Und das ist das, was die Bibel dann Sünde nennt. Alle diese egoistischen, zerstörerischen, rücksichtslosen Denkweisen, Einstellungen sind ein Ausdruck davon, dass wir nicht Gott sind, dass Gott heilig ist und wir sind es eben nicht. Und heilig und unheilig können nicht einfach so zusammenkommen. Und das wird hier im Text daran deutlich. Der Zugang ist nicht einfach so möglich. Da braucht es eine Reinigung, da braucht es eine Vorbereitung, mehrere Tage. Da braucht es die Aufforderung zu Reinigung und zu Enthaltsamkeit. Und man kann darüber vielleicht ein bisschen verwirrt sein, aber es ist einfach der Ausdruck, Gott ist anders als wir. Und es passt nicht einfach so zusammen. Und das mag dir jetzt fremd vorkommen. Aber das liegt vielleicht einfach auch nur daran, dass in unserer Vorstellung Gott eben doch oft sehr klein und gar nicht so anders ist, als wir das sind. Und wenn wir über Gott nachdenken, dann denken wir über ihn doch oft sehr menschlich nach. Das ist klar, wir können es uns ja auch nicht anders vorstellen. Aber wie stellst du dir Gott vor? Oder wie müsste Gott sein, damit du an ihn glaubst? Freundlich, lieb, nahbar, fürsorglich. Das ist alles nicht falsch, das ist auch alles nicht unbiblisch. Aber der Text erinnert uns daran, dass selbst wenn wir gerade gar keine Vorstellung von Gott haben, er auch nicht nach unseren Vorstellungen besteht. Ganz egal, ob wir uns Vorstellungen machen oder nicht, wenn er so viel größer ist, dann muss ja nicht er sich nach unseren Ideen richten. Das würde irgendwie nicht funktionieren. Ein allmächtiger Gott muss nicht nach unseren Spielregeln spielen und funktionieren. Und es ist ja so, je kleiner, je menschlicher wir von Gott denken, umso kleiner sind auch seine Möglichkeiten. Und je größer Gott ist, umso weniger können wir ihn oft verstehen. Und ich glaube, in diesem Text kommt auch was davon zum Ausdruck, dass Gott ebenso anders ist und dass wir ihn deshalb an vielen Stellen nicht verstehen können. Und deshalb wird es auch immer wieder Situationen in unserem Leben geben, wo wir sagen, selbst mit dem größten Gottvertrauen, ich verstehe das nicht. Es wird unverständlich bleiben. Das hängt mit diesem Größenunterschied zusammen. Aber die Kehrseite davon ist, wenn Gott so viel größer ist, dann vergrößert das auch seine Möglichkeiten. Und ich denke, auch an dieser Stelle, es ist nicht nur eine Frage für die Menschen, die jetzt so überlegen, soll ich an diesen Gott glauben, soll ich überhaupt damit rechnen, dass er da ist, sondern auch für die anderen. Was ist unsere Vorstellung von Gott? Und wenn wir ein einseitiges Bild haben und wenn wir ein Bild haben, was ihn vor allen Dingen so lieb und nett und fürsorglich zeichnet, dann wird es schwierig, in unserem Leben die schwierigen Umstände einzusortieren. Wenn unsere Vorstellung von Gott ist, dass er doch immer nett sein muss, dass er uns immer das geben muss, was wir brauchen, dann wird die Realität uns überholen und dann wird dieser Glaube dem nicht standhalten. Die Realität wird uns zeigen, ja, wir brauchen ein Bild von Gott, was die ganze Bandbreite widerspiegelt, damit wir auch die schwierigen Umstände und die schwierigen Dinge da irgendwie mit rein integrieren können. Die unverständlichen Seiten machen das Gottesbild realistisch. Und der Text nimmt uns an dieser Stelle mit in die Spannung, dass wir von Gott hören, er ist der, der an der Beziehung interessiert ist, und andererseits gibt es da eine Grenze. Wie ist das dann möglich, dass diese Beziehung funktionieren kann? Wie können wir dann überhaupt unsere Bestimmung finden, wenn er sich eine Bestimmung für uns gedacht hat, aber wir gar nicht an ihn rankommen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Wir sind nicht unterwegs wie das Volk Israel durch die Wüste. Wir sind auch nicht Mose. Aber Daniel Bottesch hat die Frage am Anfang auch schon gestellt. Wie würdest du Gott begegnen? Was wäre deine Strategie, um diesem Unterschied, um damit irgendwie klarzukommen? Aus dem Weg zu gehen und diese Frage wegzuschieben oder zu ignorieren, das ist natürlich eine Taktik. Aber eine, die nur begrenzt funktioniert. Denn was, wenn es doch wahr ist? Und was ist, wenn ich dieser Begegnung irgendwann nicht mehr ausweichen kann, solange ich sie auch von mir wegschieben will? Wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Ich erinnere mich noch gut an einen guten Schulfreund von mir. Wir haben oft so hin und her diskutiert, wie man das als Schüler so macht, über die Frage, wie das mit dem Glauben ist. Und ich habe das noch im Ohr, wie er mir immer sagte, ich glaube nicht an Gott, aber wenn es ihn gibt, dann werde ich schon irgendwann mit ihm klarkommen. Ich glaube nicht an ihn, aber wenn es ihn gibt, dann, dann werde ich schon irgendwie irgendwann mit ihm klarkommen. Aber hier sehen wir etwas von Gott in diesem Text, was sagt, so einfach wird es eben nicht funktionieren. Und gerade deshalb ist es ja wichtig, wenn wir um diese Bestimmung auch ringen, wenn wir um unseren Sinn fürs Leben ringen, wie können wir dann diesem Gott trotzdem begegnen, angesichts dieser Grenze? Und das ist der dritte Gedanke. Gott macht auf die Grenze aufmerksam und Gott ist derjenige, der ja die Maßnahmen trifft, wie das dann trotzdem möglich sein kann. Also hier in diesem Text, dann gibt es Maßnahmen zur Waschung und zur Reinigung, Enthaltsamkeit und so weiter. Und das ist natürlich ein eher symbolischer Akt, denn ganz klar, die beste äußere Waschung, die beste Reinigung und die saubersten Klamotten, die ich anziehe, die werden mich im Innersten nicht verändern. Aber es ist an dieser Stelle eine symbolische Erinnerung, wir brauchen diese Reinigung und Gott selbst zeigt den Weg, wie es gehen kann. Dass Gott das sagt, zeigt, dass er trotz allem, trotz aller Unterschiede daran interessiert ist, dass wir mit ihm zusammenkommen können. Wir brauchen die Erneuerung, aber er will uns den Weg zeigen. Und das ist die Spannung, dass dieser Gott, der ganz anders ist, der heilig ist, und der deshalb auch nicht mit unheiligen Menschen einfach so zusammenleben kann, dass das gleichzeitig der Gott ist, der am Anfang im Text sagt, und ich habe euch getragen, wie ein Adler seine Jungen trägt. Der heilige Gott ist der, der gleichzeitig den Weg für die Begegnung schafft. Und das sieht man hier schon im vorderen Teil der Bibel. Das ist also keine Erfindung irgendwie erst aus späteren Zeiten, sondern das kommt hier zum Ausdruck, das kommt darin zum Ausdruck, dass es dann später diese Opfer als so eine Wiedergutmachungsleistung gibt, um zu wissen, es gibt einen Weg, wie wir mit Schuld umgehen können. So kommen Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und seine Gnade immer wieder zusammen. Aber dann zieht sich diese Linie durch die Bibel, vom Berg Sinai bis zum Berg Golgatha. Und viele Jahre später, da ist Jesus auf einen Berg gegangen, ähnlich wie Mose. Und er ist auf diesen kleinen Hügel vor den Toren Jerusalems gestiegen, auf den Hügel Golgatha. Und er ist da hochgestiegen mit dem Kreuz auf dem Rücken. Und es war der Weg zu seiner Hinrichtung. Und eigentlich war es für die römischen Soldaten eine Hinrichtung wie jede andere. Davon haben sie schon viele mitgemacht und viele durchgeführt. Aber es war dann eine Hinrichtung, die genauso wie hier diese Begegnung begleitet war von besonderen Erscheinungen und Ereignissen. Und die zeigt, dieser Tod war nicht einfach irgendein Tod. Jesus hängt am Kreuz, nachdem er auf diesen Berg gegangen ist und er sagt, es ist vollbracht, es ist geschafft. Und auch auf diesem Berg Golgatha kommen wie hier am Berg Sinai Heiligkeit und Gnade zusammen. Jesus stirbt, damit diese Grenze durchbrochen ist. Jesus stirbt, damit niemand, der diese Grenze überschreitet, dafür mit dem Tod bestraft wird. Gott wird dadurch nicht kleiner. Er wird dadurch nicht weniger mächtig. Denn seine Gerechtigkeit kommt zum Ausdruck. Es geht nicht einfach so, indem Gott sagt, schwamm drüber, ich drücke alle Augen zu. Aber ein für alle Mal wird damit deutlich gemacht, der Weg zu Gott ist frei. Es gibt diese Grenze eben nicht mehr. Die Vorbereitung ist passiert. Und wer sein Vertrauen darauf setzt, der muss sich nicht nur irgendwie äußerlich waschen, der muss nicht irgendwelche frommen Übungen vollführen, sondern der weiß, vor Gott stehe ich jetzt innerlich sauber da. Auch wenn der alte Schmutz noch da ist, der Zugang ist möglich. Obwohl ich noch immer wieder versagen werde, obwohl ich Fehler machen werde, der Zugang ist möglich. Ich werde scheitern, aber wenn ich mein Vertrauen darauf setze, dass jemand anderes diesen Weg freigemacht hat, dann spielt es bei Gott keine Rolle mehr. Und wenn ich das weiß, dann ist diese Beziehung zu Gott möglich. Dann ist es möglich, dass ich meine Bestimmung finde. Vielleicht ist dieser Text, wie gesagt, ein fremder Blick auf Gott für dich gewesen. Aber ich hoffe, dass solche Texte uns dahin führen, dass wir Gott besser erkennen und dass wir eben merken, es ist beides. Ja, es ist der heilige Gott. Es ist der, der eine klare Grenze setzt angesichts unserer Fehler. Aber es ist eben auch der Gott, der so großzügig für uns investiert hat. Und gerade angesichts der deutlichen Schilderung von seiner Heiligkeit in diesem Text wird ja auch etwas von seiner Barmherzigkeit deutlich. Und wir müssen beides verstehen. Wir müssen das beides zusammenbringen, damit unser Gottesbild nicht schief wird. Blenden wir diese Heiligkeit Gottes aus, dann wird er zu einem Kumpel irgendwo auf Augenhöhe, der uns vielleicht irgendwie ganz nahe ist und der uns immer bestätigt und immer angenehm ist, aber der uns auch sonst nicht viel helfen kann. Und blenden wir auf der anderen Seite Gottes Gnade aus, dann wird er uns immer fremd bleiben, weil wir so vieles an ihm und an seinen Wegen nicht verstehen werden. Dann bekommen wir keinen Zugang zu diesem Gott. Und in Jesus kommt es beides zusammen. Der Gott, der mit uns leben will und der Gott, der trotzdem an seiner Gerechtigkeit festhält. Und seine Gerechtigkeit will er uns schenken. Wenn ich das verstanden habe, wenn ich das wirklich mit meinem Leben, für mein Leben in Anspruch nehme, braucht es dann noch eine Vorbereitung auf Gott? Nein und ja. Nein, weil wenn ich diese grundsätzliche Entscheidung gefällt habe, muss ich eben nicht immer Angst haben, irgendeine Grenze zu überschreiten. Der Weg ist ja dann frei. Aber ja, wenn ich das verstanden habe, dann ist auch in meinem Leben immer wieder Zeit für eine Inventur, zu sagen, das ist der Gott, mit dem ich lebe. Er ist größer als ich, aber er weiß, was gut ist. Und ich kann in meinem Leben immer wieder den Blick darauf richten, was in meinem Leben passt zu ihm, wenn ich seine Herrlichkeit widerspiegeln will und was eben nicht. Was würde sich denn ändern, wenn er wirklich sagt, ich bin Herr in deinem Leben? Und dann kann ich dementsprechend in meinem Leben aufräumen. Und ich glaube, diese Vorbereitung, die brauchen wir auch immer wieder als die, die schon ganz lange mit diesem Gott unterwegs sind. Und das muss nicht in den 7 Wochen vor Ostern allein passieren und dann geht es das ganze Jahr nicht mehr. Aber vielleicht sind diese 7 Wochen vor Ostern so eine symbolische Zeit, in der man sich nochmal bewusst darauf ausrichten kann. Und das muss dann eben auch nicht durch Fastenübungen passieren. Gott bietet uns die Beziehung zu ihm an. Er lädt uns ein, unsere Bestimmung zu entdecken und darauf fokussiert zu leben. Die Erneuerung, sie geschieht durch ihn. Wir können uns nicht selber ausreichend waschen. Und wenn wir das in Anspruch genommen haben, dann setzt ein Prozess der Veränderung ein, mit seiner Hilfe. Aber dann nicht mehr aus Angst, sondern aus Dankbarkeit. Amen.